Jahr in meinem Leben, 1988. Eine Geschichte von Barbara Pachel-Eberhardt. 1988. Was war das nur für ein Jahr? Google verrät mir ein paar Fakten aus Politik und Gesellschaft. Im Januar wird Otto Stich Bundespräsident der Schweiz. Im November wird George W. Bush zum 41. Präsidenten der USA gewählt. Portugal und Spanien werden in diesem Jahr Mitglieder der WEU. Der erste Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak findet ein Ende. Der letzte Porsche 1924S läuft vom Band. In Stratzing in Niederösterreich wird die Venus vom Galgenberg gefunden. Die über 30.000 Jahre alte Frauenstatuette ist das bislang älteste Artefakt der Welt. Was von alledem habe ich 1988 im Alter von 14 Jahren mitbekommen? Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an keine dieser Meldungen erinnern. Höchstens vielleicht an die amerikanische Präsidentschaftswahl. Das große, schlimme Weltereignis von 1986, das Atomunglück von Tschernobyl, saß uns noch in den Knochen. Ansonsten habe ich zwar täglich den Werbeblock vor den Nachrichten angeschaut, weil mir die Kurzfilmchen gefielen und manche davon von meinem Onkel waren. Die Nachrichten selbst interessierten mich aber nicht. Woran ich mich aus dieser Zeit eher erinnern kann, sind Lieder. Zum Beispiel die aus der Hitparade, die mir das Internet ausspuckt. »Küss die Hand, schöne Frau« von der EHV. »Wonderful Life« von Black, Pop Goes the World von der Gruppe Men Without Hats, Macho Macho von Reinhard Fendrich und Ella Ella von Franz Gall. All diese Songs kann ich heute noch nachsingen oder zumindest nachsummen. Es kann sein, dass das Jahr 1988 auch das Jahr war, in dem ich mir meine erste Platte kaufte. Nein, eben nachgeschaut, meine Kuschelrock 2 kam erst 1989 heraus. Es war also noch die Zeit, in der ich Musik vor allem von selbstbespielten Kassetten hörte. Ich schnitt ganze Radiosendungen mit und überspielte dann die Lieder, die mir gefielen, auf meinem Doppelkassettendeck auf eine zweite Kassette. Und die Zeit, in der meine Freundin Doris und ich im Zimmer ihres Bruders Platten von Prince, Michael Jackson und Falco hörten. Es war auch das Jahr, in dem Doris und ich uns freiwillig meldeten, im Turnunterricht gemeinsam eine Aerobic-Einheit anzuleiten. Ich sehe uns noch vor mir, wie wir die Kassette zusammenstellten, uns Übungen ausdachten, sie zusammen übten, bis die Sequenz perfekt saß und wie wir dann vor der Klasse vorturnten. Wir waren beide nicht gerade als Sportskanonen bekannt, aber nach der Turnstunde waren wir die einzigen, die nicht völlig außer Puste waren. Offenbar hatte uns die Verantwortung oder die Bühne, Flügel und ein gehöriges zusätzliches Maß an Kondition verliehen. Ich höre jetzt noch das laute Lachen von Doris in meinen Ohren, das sie sicher auch damals losließ, als unsere Turnlehrerin sagte, ihr habt uns ja ordentlich geschunden. Doris und ich. Wir waren ein Dreamteam und 1988 gerade noch vereint, zumindest bis zum Sommer. Im Herbst änderte sich das. Doris hatte sich in der Schule für den Altgriechisch-Zweig entschieden, ich hatte Französisch gewählt. Plötzlich konnten wir uns vormittags nur mehr in der Pause sehen. Und dieser Weg vom ersten in den dritten Stock, von meiner zu ihrer Klasse, wurde mit jedem Monat länger. Dinge änderten sich. Sie hatten sich auch vorher schon geändert. 2 Jahre zuvor hatte ich an einem denkwürdigen Abend erfahren, dass mein Vater von seiner Firma nach Deutschland versetzt worden war. Und dass wir für 2 Jahre nach Sindelfingen in Baden-Württemberg ziehen würden. Dort hatte ich die 2. und 3. Klasse Gymnasium verbracht. Im Herbst 1987 zogen wir nach Wien zurück. Ich kam wieder in meine alte Klasse, eben zu Doris, mit großem Hurra. Leider auch zum Rest der Klasse. Die war seltsam. Ungünstig zusammengesetzt, 20 großteils rüde und brutale Buben, die uns in der Pause mit Schlägen aus dem Hinterhalt quälten. Dagegen nur 5 Mädchen, davon eine kassidische Jüdin, die in der Freizeit keinen Kontakt zu uns haben durfte und damals bereits für ihre Hochzeit verkuppelt war. Und dann mit Doris, Drei Pendlerinnen aus Niederösterreich, die jeden Tag mit dem Bus vom Machfeld zum Praterstern fuhren. Unsere Schule lag verkehrstechnisch gut für die Pendlerinnen aus dieser Region. Ich war, neben Esther, dem kassidischen Mädchen, die einzige Wienerin, saß aber oft nach der Schule im Bus, um mit Doris und den anderen beiden nach Probstdorf zu fahren. Oft schlief ich bei ihr. »Doris«, rief Doris Mama immer in der Früh, um 6, stürmte ins Zimmer und riss das Fenster weit auf. Wir wussten, wenn wir sofort aufstehen, erfrieren wir noch nicht. Jedenfalls im Winter. Schnell ins Bad, wo es warm war, und anziehen. Gott sei Dank war auch das Klo im Bad, zumindest eines. Doris und ich schauten uns meistens beim Klogang zu und lösten uns ab. Das andere Klo war im Erdgeschoss und außer im Sommer immer kalt. In der Früh und am Abend und zwischendurch. Land halt. Meine Morgen zu Hause waren ganz anders. Ich wohnte so nah bei der Schule, dass mich meine Mutter erst um 7:30 aufweckte. Lange brachte sie mir Tee und Nutella-Toast ans Bett. 1988 wohl nicht mehr. Aber das Frühstück stand in der Küche bereit, wenn ich aufstand. 1988 war Mama morgens oft schon nicht mehr zu Hause. Es war nämlich das Jahr, in dem sie nach über 20 Jahren als Hausfrau und Mutter wieder zu arbeiten begann. Erst als Religionslehrerin in einer Volksschule, dann in Hauptschule und Polytechnikum. Später kam noch das Hauptfach Deutsch dazu, aber das war erst 4 Jahre später. Kurz vor meiner Matura habe ich ihre Abschlussarbeit Korrektur gelesen und als Lohn einen Getreidemühlenaufsatz für die Küchenmaschine bekommen. Seit 1988 war ich nun also ein Schlüsselkind. Eines der Kinder, die einen Wohnungsschlüssel in der Schultasche hatten und mittags in eine leere Wohnung kamen. Das Mittagessen stand in der Mikrowelle bereit zum Aufwärmen. Anfang des Schuljahres war ich noch in der Nachmittagsbetreuung der Schule angemeldet gewesen. Aber die bösen Buben waren auch dort. Einer lauerte mir einmal am Heimweg mit dem Messer auf. Dann musste ich nicht mehr ins Tagesschulheim. Ich mochte das Heimkommen und allein sein. Ausgenutzt für Streiche oder Verbotenes habe ich es nie. Ich war ein braves Kind, auch noch mit 14. Meine Pubertät war angeblich unauffällig. Die schwierigere Zeit hatte ich erst später, kurz vor meinem Auszug. Wenn ich von der Schule heimkam, machte ich nach dem Essen die Hausübungen und übte Klavier oder Flöte. Seit unserer Rückkehr nach Wien lernte ich in der Musikschule Querflöte spielen. Das machte mir viel mehr Spaß als das Klavierspielen, dessen Komplexität mich schon immer überfordert hat. Das Flötespielen fiel mir leicht. Ich machte schnell Fortschritte. Später studierte ich sogar 4 Jahre lang Flöte auf der Wiener Musikuni. Ansonsten trieb ich in meiner Freizeit ein bisschen Sport. Einmal in der Woche ging ich in die Jazz-Tanzstunde im Rahmen der Sportunion. Der Kurs fand in der ehemaligen Volksschule meiner Mutter statt. Mit meiner Mutter spielte ich ab und zu Tennis. Ob ich damals den wöchentlichen Tenniskurs in der großen Halle am Donaukanal besuchte oder ob das erst später war, kann ich gerade nicht sagen. Was ich noch weiß, im Sommer machten wir Urlaub in Spanien. Das war eine Rundreise mit einer Gruppe der Pfarre. Wir besuchten Madrid, Toledo, Sevilla, Torremolinos und andere Orte. Wir besichtigten viele Sehenswürdigkeiten. Die Tour erlaubte uns nur einen einzigen freien Tag zum Baden. Und gerade an dem war das Wetter schlecht. Wieder in Wien waren Mama und ich frustriert über unsere käsige Farbe. Mama kaufte uns jeweils einen 10er-Block im Solarium und wir holten uns die Spanienbräune nachträglich unter dem UV-Licht. »Sag es niemandem«, verschwor sich Mama mit mir. Ich gelobte und behielt im UV-Sarg den Badeanzug an, damit die Bräune badeecht wirkte. Im Herbst schrieb ich mich dann für einen Spanischkurs am Lateinamerikanischen Kulturinstitut ein, weil mir die Sprache so gut gefiel. Ines, die damals in der Oberstufe mit mir in die Klasse kam, ging mit. Auch sie war im Sommer in Spanien gewesen. Ich mochte Ines sehr. Leider wurden wir in der Schule bald wieder auseinandergerissen. Die Klassenteilung der Oberstufe musste einen Monat nach den Sommerferien noch einmal geändert werden, als der Mathematikzweig unseres Jahrgangs aufgrund eines Abgangs aufgelöst werden musste. Es waren zu wenige Schüler für einen Zweig übrig. Unsere Klasse mit 24 Schülern wurde geteilt. 9 kamen zu den Altgriechen. Wir blieben als sehr kleine Klasse mit 15 Schülern übrig. Im Matura-Jahr waren wir überhaupt nur noch 11, 10 Mädchen und ein Bub. Dieser Bub war Markus. Gegen Ende der 5. Klasse verliebte ich mich in ihn. Diese Liebe sollte mich 3 Jahre lang beschäftigen, leider nicht glücklich. Markus und ich, wir verstanden uns gut, musizierten zusammen, trafen uns oft. Aber irgendwann, als ich mit 16 den ersten Kuss versuchte, sagte Markus: Ich kann dich nicht so lieben, wie du das von mir erwartest. Bis heute würde ich gern nachfragen, was er damit genau gemeint hat, aber die Antwort ist offen. Ich weiß nur, dass er verheiratet ist und 2 Kinder hat. Und dass er nicht zu den Matura-Treffen kommt, wenn er vorher erfährt, dass ich dort bin. Ein ungelöstes Rätsel meiner Biografie. Apropos Liebe. Einer der Mitschüler, die mit mir in die neue Klasse kamen, war Dieter. Er war auch einer der 15, die nach der Teilung zusammenblieben. In Dieter war ich noch vor Markus verliebt. Eigentlich wäre er der Kandidat für den ersten Kuss gewesen. Er jedenfalls hätte das gerne gewollt. Blöderweise kam ihm ein Schneehaufen dazwischen. Es war in den Weihnachtsferien. Vorher waren wir schon heftig, turtelnd unterwegs gewesen. Dieter brachte mich nach der Schule nach Hause. Wir verbrachten die Nachmittage auch öfters im Prater. Auch da brachte er mich nach Hause. Immer öfter blieben wir immer länger in unserem Hauseingang stehen, Händchen haltend, die Blicke hielten, wir umarmten uns zum Abschied. Irgendwie war klar, dass wir spätestens nach den Ferien. Nach Weihnachten kam Dieter erst einmal nicht in die Schule. Er habe einen Skiunfall gehabt, sagte uns der Klassenvorstand. Wir telefonierten 1-2 Mal. Zu Hause besucht habe ich Dieter damals nicht, auch wenn mir das heute unlogisch erscheint. Irgendwann war Dieter dann wieder da. Er trug einen Gips. Nicht am Arm, nicht am Bein, sondern eine Art Gipskapuzenpolunder rund um den Brustkorb und über den Kopf. Händchen halten ging trotzdem, umarmen war schon schwieriger. Zu meinem Entsetzen stellte ich fest, dass der süßliche Geruch, der vom Gips ausging, meine Nase irritierte. Ich ging auf Abstand, unmerklich in mir drin, das merkte ich nicht einmal selbst. Als der Gips nach vielen Wochen endlich weg war, war der Abstand in mir zu groß geworden. So groß, dass meine Nase gar keine Nähe mehr suchte. Ich kriegte diesen süßlichen Geruch einfach nicht mehr aus den Nasenflügeln oder aus meinem Kopf. Als Dieter sich an einem der ersten gipsfreien Tage ein Herz fasste und im Eingang meines Hauses seine Lippen zart zu meinem Gesicht bewegte, fiel mir nichts anderes ein, als die Notbremse zu ziehen. Ich kann mich noch an die Übelkeit erinnern, die mich spontan erfasste. Ich bin einfach nicht mehr verliebt. Da war es draußen. Dieter war furchtbar enttäuscht. Das tat mir leid. Aber ich wusste nicht, wie ich es verhindern hätte können. Es ging einfach nicht mehr. So traurig es war. Dieter ging dann nach der 5. Klasse in eine HTL. Irgendwann kurz danach habe ich gehört, dass seine Mutter an Krebs gestorben ist. Ich habe ihn damals angerufen, ihm zu sagen, wie leid mir das tut. Aber sonst wussten wir einander einfach nichts mehr zu sagen. Das Übel sein, wenn ein Mann sich mir annähert, in den ich nicht verliebt bin, das hat mich noch öfters im Leben besucht. Es ist mein eindeutiger Indikator, gern würde ich sagen, ob es passt oder nicht, aber das stimmt nicht. Meine Übelkeit hat Freunde vertrieben, die aus heutiger Sicht durchaus gut für mich gewesen wären. Und andere, die ich besser ausgelassen hätte, hat sie verschont. Wie gut nur, dass sie mir bei den beiden großen Lieben meines Lebens keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Was mein Heute angeht, war meine Nase vom ersten Tag an bezaubert und glücklich über den Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens teilen will. Und meine Eingeweide auch. Die sagen nur Schnurr. Markus habe ich auch gerne gerochen. Er roch immer ein bisschen nach Fee-Taschentüchern. Er war oft verkühlt und hatte Mandelprobleme, was ihm wohl letztlich auch seinen Traum, Operettensänger zu werden, vereitelt hat. Er hat zwar in London Gesang studiert, heute arbeitet er aber als Fremdenführer in Wien. Einmal habe ich ihn durch ein Busfenster gesehen. Ich fuhr gerade durch die Innenstadt. Markus stand vor einer Sehenswürdigkeit und gestikulierte. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Dieter und Markus, 1988. Dazwischen war ich noch kurz in einen Jungen verliebt, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. Tarek vielleicht? Er war mit mir im Firmenunterricht. Ich weiß noch, dass ich in diesen Firmunterricht damals große Hoffnungen setzte. Nicht was das Verliebtsein angeht, sondern in Hinblick auf Freundschaft im Allgemeinen, auf Gemeinschaft. Was meinen Freundeskreis angeht, erlebte ich damals eine Durststrecke. Seit Doris und ich nicht mehr zusammenklebten, hing ich irgendwie in der Luft. Die neue Klasse bestand großteils aus Mädchen, die vorher zusammen in die C-Klasse gegangen waren. Karin, eines der Machfeldmädchen, saß zwar nun neben mir, wir mochten uns auch, aber die ganz enge Freundschaft hat sich nicht ergeben. Später wurden wir beide mit Elli und Alma aus der ehemaligen B-Klasse eine Klick. Aber damals war das noch nicht absehbar. Ein mögliches Knüpfmittel neuer Kontakte, das abendliche Ausgehen in Lokale, stand mir nicht wirklich zur Verfügung. Erstens wollte meine Mutter das nicht. Zweitens brauche ich immer schon sehr viel Schlaf. Damals sicher 10 Stunden, heute immer noch mindestens 9. Ich verstehe bis heute nicht, wie meine Mitschüler das geschafft haben, dieses Durchmachen oder die Schultage nach 3 Stunden Schlaf. Ich wäre gestorben oder krank geworden. Ich werde auch heute noch krank, kriege Grippe, Angina oder mindestens Schnupfen, wenn ich zu wenig schlafe. Damals gab es auch noch kein Rauchverbot in den Lokalen. Auch das hielt ich schwer aus. Ich musste so viel husten. Und der Alkohol, der andere lustig, frei und spontan werden ließ, machte mich immer gleich müde. Mehr als ein Viertel Erdbeer oder Ribiselwein schaffte ich nicht. Und schon das ließ mir die Augen schwer werden. Nein, fürs Fortgehen war ich wirklich nicht gebaut. In der Firmengruppe, dachte ich, würde es um andere Dinge als ums Ausgehen und Wachbleiben gehen. Ich stellte mir vor, dass sich da Gleichaltrige versammeln würden, die Interesse am Gutsein, an Jesus, an gelebter Gemeinschaft hatten. Die Inhalte im Firmenunterricht gefielen mir gut. Nach den Stunden allerdings fielen auch da die ewig gleichen Worte. Geh man noch wohin? Natürlich ging ich ein paar Mal mit, aber ich habe nie zu der Gick gehört, die lang blieb und dadurch immer mehr zusammenwuchs. Wohler fühlte ich mich in der Kirchenband. Da durfte ich mit meiner Flöte für die Musikstücke der Firmungsmesse mitproben. Ob ich danach in der Band bleiben könnte, war offen. Sie war eigentlich schon gut bestückt. Ich kann mich noch erinnern, wie der Bandleader mich fragte, ob ich improvisieren kann. Ich hatte keine Ahnung, was das ist und wie das geht. »Spiel einfach irgendeinen Ton des Akkordes«, sagte er. Ich versuchte es. Mehr schlecht als recht. Heute finde ich das lustig. Inzwischen liebe ich das Improvisieren, wobei ich nicht sagen könnte, wann mir der Knopf aufgegangen ist. Während meines klassischen Musikstudiums spielte ich noch akribisch nach Noten. Ich wählte zwar im zweiten Studienabschnitt den Schwerpunkt Popularmusik, aber auch da kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals gerne frei gespielt hätte. Mit über 30 trat ich einmal als Liedermacherin auf. Ein Freund begleitete mich auf der Gitarre und sagte auch bei der Probe, da kannst du dann zwischendurch improvisieren. Beim Auftritt wäre ich damals an dieser Stelle beinahe vor Aufregung gestorben. Nein, das war auch noch nicht die freie musikalische Zeit. Vielleicht hat sich mein Hirn irgendwann um die 40 noch einmal entwickelt. Ich kann mich an keinen Kick erinnern. Wahrscheinlich habe ich in meinem Beruf als Clown so viel improvisiert, dass sich diese innere Freiheit auch irgendwann auf die Musik übertragen hat. Als Clown jedenfalls war es meine Spezialität, spontan Lieder zu erfinden, auch wenn das noch keine klassische Jazz-Improvisation war, wie ich sie heute ganz gut und vor allem genussvoll hinbekomme. Von all dem war 1988 noch gar keine Rede. Clown werden, Theater spielen, Musik studieren. Nein, das stand damals nicht auf meinem Lebensplan. Eher Matura machen und dann keine Ahnung. 2 Jahre später wollte ich die Schule hinschmeißen, dem Einserzeugnis zum Trotz. Ich hatte das Lernen und Leisten satt. Ich mache eine Lehre, posaunte ich herum. Meine Mutter nahm mich zum Elternsprechtag mit, besprach sich mit meinen Lehrern, die schlugen alle die Hände über den Köpfen zusammen und baten mich, doch durchzuhalten. Mit Erfolg. Ob ich als Zuckerbäckerin, Tischlerin oder Buchbinderin glücklich geworden wäre? Vielleicht. Ich hatte später einige Freunde, die zuerst eine Lehre gemacht und dann nach der Berufsreifeprüfung studiert hatten. Tolle, geerdete Menschen, nicht Langzeitstudenten und luftig verlorene Sinnsucher wie ich. Aber vielleicht waren die ja schon vorher geerdet und mich hätten die Anforderungen der Lehre überfordert. Ich denke, dass ich in der Kunst und überhaupt in meinem Lebensweg schon ganz gut aufgehoben bin. Ich habe kein falsches Leben gelebt. 1988, das Jahr meiner ersten Fastküsse. Mein erstes Jahr als Querflötenschülerin, das Jahr vor meiner ersten Sommerdiät, mein letztes Jahr mit Babyspeck, ein Übergangsjahr von der Unter- zur Oberstufe, von der Zweisamkeit mit Doris zu Bubenfreundschaften, vom Vollbehüteten zum Schlüsselkind. Das Jahr, in dem mir Doris in der Badewanne zeigte, wie man ein Tampon einführt. Das Jahr, in dem ich in Cats auf der Bühne saß, in dem ich Spanisch zu lernen versuchte und gerade noch nicht Volleyball spielte. Das Jahr, in dem ich mir eine Dauerwelle machen ließ, Joggerjeans und Netzleibchen trug und George Michael verehrte. Wahrscheinlich auch das Jahr, in dem ich auf Karins Geburtstagsparty zum ersten Mal völlig selbstvergessen tanzte und hinterher hörte, wie schön das gewesen sei. Mehr weiß ich nicht über diese Zeit, aber jetzt, wo ich sie wieder im Herzen habe, denke ich, es war ein lustiges, gutes, wichtiges Jahr. Ein Jahr, das noch immer in meinem Herzen lebt. Soweit meine Geschichte aus dem Jahr 1988 oder auch aus dem Jahr, in dem ich 14 Jahre alt war. Ideen für dich? Vielleicht möchtest du dir auch irgendein Jahr aus deiner Biografie aussuchen und darüber ein paar Seiten schreiben. Wie alt warst du eigentlich 1988? Falls du auch über dieses Jahr schreibst, wird die äußere Geschichte der Welt die gleiche sein, aber deine innere Geschichte wahrscheinlich eine andere. Oder in welchem Jahr warst du 14? Wie war denn das bei dir? Warst du frühreif oder Spätentwicklerin? Hast du Ähnliches erlebt oder anderes? Die Geschichte deines ersten Kusses, die Geschichte deiner ersten Freundschaft, die Geschichte von Freundinnen und Klicks. Gibt es eine Geschichte, die jetzt gerade hochkommt? Falls du Lust hast, schreib sie auf. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude beim Nachsinnen, Nachspüren und Erinnern. Wunderschönen Tag, deine Barbara Pachel-Eberhardt. Der Lebensgeschichten-Podcast ist ein Projekt der Lieblingslebensgefühlsmanufaktur von Barbara Pachel-Eberhardt. Ein Ort, an dem online, aber auch in Live-Seminaren Lebensgeschichten erinnert, aufgeschrieben und geteilt werden. Mehr dazu unter www.mein-lieblingsleben.at.